Mirko, welches Gerät im Gym ist dein Lieblingsgerät?
Okay, das ist eine gute Frage und ich habe eine sehr komische Antwort darauf. Es gibt etwas, das nennt sich die Brustmaschine. Weißt du, wovon ich rede?
Ist das das, wo man so die Gewichte von sich wegpresst?
Nee, es sieht so aus wie so Hörner von einem Ochsen und die muss man dann so von oben über die Seite nach unten drücken. Also es ist so eine halbkreisartige Bewegung mit den Armen.
Okay. Nee, sagt mir gerade nichts, aber meine Fantasie ist auf jeden Fall angeregt, mir ein verrücktes Gerät vorzustellen. Meins ist dann ein bisschen simpler, das ist das Rudergerät. Ich habe das letztens für mich entdeckt und ich lieb's, wie man konstant in Bewegung ist und mit dem ganzen Körper aktiv ist. Irgendwie sehr meditativ, gut anstrengend und ich kann mir die ganze Zeit vorstellen, ich wäre eigentlich auf dem Meer und nicht in so einem muffigen Gym. Man hört Ketten rasseln, dumpfe Beats aus Lautsprechern, das Scheppern von Gewichten auf die Erde. Es mufft ein wenig und irgendwo keucht und stöhnt ein Mann auch noch unangenehm laut vor sich hin. Nein, das Fitnessstudio ist wirklich selten der schönste Ort unseres Alltags, aber zum Glück haben wir ja unsere Kopfhörer dabei, um wenigstens die anstrengende Geräuschkulisse auszublenden. Da fehlen nur noch die passenden Tracks. Und die wollen wir euch heute liefern in unserer zweiten Folge von Rausch, das Soundtrack-Radio. Wir, das sind Mirko Mushoff.
Hallihallo.
Und ich, Charlie Mio Marlin. Mirko, zum zweiten Mal sitzen wir hier gemeinsam im digitalen Studio zusammen. Wie schön.
Ja, ich stemme hier gerade meine Kurzhanteln, während wir miteinander sprechen und fühle mich schon ganz sportlich. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals in meinem Leben in irgendeinem Kontext über Sport sprechen würde. Aber ich finde, in einem musikalischen ist es voll okay.
Ja, das denke ich auch. Bevor wir allerdings jetzt komplett ins Thema schon einsteigen und du dich zu sehr übernimmst hier bei deinem Workout, gibt es noch ein paar Orga-Hinweise. Letzte Folge haben wir ja schon eine Playlist beworben und verlinkt, in der immer die Musik ist, die wir in der Folge hören. Und bei Spotify sind ja eben auch die Sprechparts der aktuellen Folge da drin. Und die hat sich jetzt aktualisiert. Vielleicht hört ihr uns auch schon darüber. Falls nicht, die Links zu den Playlisten sind wieder in den Shownotes und da könnt ihr wieder fleißig mithören. Könnt ihr euch auch abspeichern für die nächsten Folgen. Und falls ihr aber mal irgendwie eine alte Folge von uns nachhören wollt, wie jetzt in dem Fall Folge 1, keine Sorge, die sind nicht verloren gegangen. Die findet ihr jetzt unter einem separaten Link ebenfalls in den Shownotes. Ansonsten, kurze Werbung, wir haben jetzt auch ein Letterboxd-Profil, wo ihr uns folgen könnt und da immer nachsehen könnt, welche Filme wir besprochen haben, welchen Track wir daraus besprochen haben und in welcher Folge ihr den findet. Folgt uns da auf jeden Fall gerne rein. Rauscht das Soundtrack-Radio auch in den Shownotes. Und jetzt war es aber auch genug mit den Shownotes. Erstmal vielen Dank an das zahlreiche positive Feedback, was schon zu unserer ersten Folge kam. Und die ersten positiven Bewertungen auf den Podcast-Plattformen haben wir auch schon gesehen. Das ist super, super sweet und hilft uns, diesen Podcast und dieses Projekt weiter wachsen zu lassen. So.
Absolut. Stichwort Motivation. Das wird ja heute in unserer Sportfolge wahrscheinlich noch hier und da mal eine Rolle spielen. Wir haben das ja einfach so ins Blaue hinausgesendet und dann so viel Zuspruch zu bekommen, ist natürlich für uns super schön und sehr motivierend. Und wie an einem harten Gym-Tag hilft es uns, weiterzumachen oder erst so richtig loszulegen.
Ja. Ja, das hast du schön gesagt. Jetzt hatte ich hier schon so ein kleines verbales Workout für meine Mundmuskulatur, würde ich sagen. Und dann würde ich dich erstmal fragen, Mirko, mit welchem Song wärmst du dich denn jetzt heute auf? Was hast du mitgebracht?
Ich wärme mich und uns auf mit einem EDM-Track von zwei Größen der Soundtrack-Welt, nämlich Trent Reznor und Atticus Ross. Trent Reznor kennt man als Frontmann der Nine Inch Nails. Und der Film, um den es geht, heißt Challengers. Du hast ihn wahrscheinlich gesehen. Und wir hören den Track Matchpoint.
Ja, Mirko, nachdem wir letzte Folge eine Folge hatten, die schon ein bisschen ruhiger, würde ich sagen, daherkam, glaube ich, hat diese Folge großes Banger-Potenzial. Und das hat dieser Song auf jeden Fall total bewiesen. Ich habe den Track schon fast vergessen, um ehrlich zu sein. Ich habe den Film nur einmal im Kino gesehen und erinnere mich natürlich an die Szene, wo dieser Track vorkommt, aber war jetzt trotzdem beim Hören sehr überrascht, als dann noch die Streicher reinkamen und wie oft sich der Song so ein bisschen wandelt während der Laufzeit. Also ich finde es wirklich richtig schön, wie verspielt da immer wieder neue Elemente reingeworfen werden und wieder rausgenommen werden, sodass das über diese 5 Minuten gar nicht langweilig wird, sondern immer cooler eigentlich. Also der landet auf jeden Fall jetzt auch auf meiner nächsten Workout-Playlist. Ich glaube, dazu auf dem Crosstrainer, auf dem Laufband, ich glaube, das ist richtig gut.
Meine Rede, ich finde, das ist der Song fürs Laufband. Irgendwie fühlt sich dieser Song für mich total nach Vorwärtsbewegung an. Ich habe den auch schon oft beim Einkaufen gehört. Man läuft so durch den Rewe, durch die langen Gänge und kommt sofort in so einen Stechschritt, in so einen rhythmischen Schritt und fühlt sich, als würde man gerade was ganz Wichtiges, Episches und sehr kompliziert Schwieriges tun.
Das ist auch gut, wenn man mal so schnell zur Bahn muss vielleicht und denkt so, ah scheiße, ich muss gleich diese Bahn erwischen, aber ich habe nur noch 5 Minuten, um da hinzukommen. Immer wenn man irgendwie Dinge schnell erledigen muss und so ein bisschen auf Zack sein muss. Ich glaube, da eignet sich der sehr gut.
Ja, absoluter Motivator. Und ich finde, das, was du gerade gesagt hast, da kommt immer noch so ein Element dazu. Also wir haben da diese synthetischen Violinen, wir haben diese Chöre, die immer so an- und abschwillen, die so dann diese Stimme, die die ganze Zeit so aus der Ferne ins Mikrofon auch, was irgendwie auch totalen Vibe hat. Ich weiß aber gar nicht, welchen eigentlich. Also peitscht mich total.
Es wird so episch, ne?
Es wird so episch und das passt auch dazu, wie das im Film eingesetzt ist. Dieser ganze Film arbeitet sich ja fast 2 Stunden lang auf dieses epische Finale, eben den Matchpoint, zu. Es ist ja eine Dreiecksgeschichte zwischen zwei Tennisspielern und Zendaya, die auch mal Tennisspielerin war, das jetzt aber nicht mehr machen kann aufgrund einer Verletzung. Und es geht dann viel um Ambitionen, Eifersucht, Rache. Und am Ende, bei diesem Matchpoint, erkennen die Tennisspieler, dass sie diese Gefühle auch brauchen, um gut Tennis zu spielen. Und das Ganze kulminiert in einer wirklich epischen 10-minütigen Szene, in der jede Art und Weise, wie man ein Tennisspiel irgendwie kreativ filmen kann, durchdekliniert wird. Wir sind als Kamera der Ball, der über das Netz hüpft, der Boden ist aus Glas und wir sehen dann die Spieler von unten. Die Kamera wirbelt so Gaspar Noé-mäßig 360 Grad da über dem Platz. Wir sind ganz nah an den Figuren, wir sind ganz weit weg von den Figuren und dazu peitscht sich dieser Track immer weiter in die Höhe. Man sitzt im Kino, man fühlt sich wirklich, als würde man selbst gerade sich sportlich betätigen und fällt so vollkommen erschöpft aus diesem Film in die Credits. Zendaya springt auf, sagt, oh, come on! Und man fühlt es einfach, man will auch aufspringen. Man will auch aufspringen und die Faust in die Luft recken und sagen, yeah! Sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Und genau diesen Vibe will ich auch mir ins Gym holen, um nicht die Musik hören zu müssen, die dort tatsächlich läuft. Dafür ist Matchpoint der perfekte Track. Come on!
Also ich finde, du hast dich gerade auch so super als so Motivationscoach irgendwie beworben mit deinem Ausbruch. Also ich hätte dich auch gerne dabei, wenn ich mal im Gym bin und dann irgendwie so dir das letzte Set noch aussteht und ich keinen Bock mehr habe, dann möchte ich gerne hören, wie, oh, come on, von der Seite.
Du weißt ja, wie das ist, Charlie. Man hat eigentlich keine Lust drauf, intern. Und dann muss man sich diese Geschichten erzählen, um durchzuhalten. Aber es funktioniert ganz gut.
Es funktioniert ganz gut und vor allem richtig gut mit diesem Track. Also ich finde auch, wenn dann stell dir vor, du machst so 3 Sets und beim dritten kicken dann noch so diese Streiche rein und alles baut sich richtig hoch. Dann zieht man es auch durch, glaube ich.
Und ich muss sagen, dieser Track hat mich auch echt wieder so ein bisschen versöhnt mit Trent Reznor und Atticus Ross, die ich schon so ein bisschen abgeschrieben hatte für mich. Also damals für mich mit The Social Network eine totale Entdeckung, dass so auch Filmmusik klingen kann. Und dann so über Girl with the Dragon Tattoo, über Gone Girl, dann jetzt zuletzt Bones and All und Queer und
auch 2 Luca Guadagnino-Filme.
Genau, und dann noch der Pixar-Film, wie ist der, Soul, haben mich dann so langsam verloren. Also ich fand, das wurde dann alles immer gleichförmiger, man hat es gehört und hat gesagt, ja, natürlich, da sind die beiden wieder, spulen jetzt einfach ihr Trent Reznor und Atticus Ross-Programm ab. Und dann kam aber Challengers und ich dachte, nein, Mann, sie haben es noch drauf, sie können auch noch überraschen. Zum Beispiel mit so einem kleinen Hi-ha. Das sind diese Elemente, die mich dann wieder so begeistern. Und davon gibt es auf dem Challengers-Soundtrack viele. Also es gibt zum Beispiel einen Track, der heißt Yeah mal 10. Und der besteht nur daraus, also auch EDM. Und dazu eine Stimme, die nur Yeah, 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 yeah. Und das endlos geloopt den ganzen Track über performt. Und genau diese weirde Mischung finde ich, macht für mich diesen Soundtrack total einmalig und ist irgendwie auch sehr sexy. Und der Soundtrack entstand wohl auch, weil Guadagnino den beiden eine E-Mail schrieb, in der er sagte, do you want to be on my next film? It's going to be super sexy, mit 2x geschrieben.
Und mit 2x ist immer noch mal doppelt erotisch.
3 wäre zu viel gewesen. So ist gerade noch okay, ja.
Das ist vulgär. 2x, das ist genau richtig. Ja, ich meine, es gibt ja bei Challengers, dem Film, auch viel Interpretation, eben dadurch, dass es auch eben irgendwie eine sehr homosexuelle Ebene hat. Und gerade dieses letzte Tennismatch wird ja auch immer als so verbildlichter Sex oft irgendwie beschrieben. Von daher passt es ganz gut, dass du das gerade sagst und dass Luca Guadagnino das geschrieben hat. Ich habe auch gedacht, das könnte auch, falls wir irgendwie jemals eine Folge machen sollten zu Musik bei Sexszenen oder so, dann hätte man dann hätte man diesen Track vielleicht auch noch mit erwähnen können, auf jeden Fall. Ja, ja, voll schön.
Tatsache, ja. Dann führ uns doch ans nächste Gerät, bitte.
Ja, oh, das ist super. Ja, ja. Boah, ich bin sehr gespannt. Die Frage gebe ich dir jetzt mal mit. Was glaubst du, welches Gerät ist der nächste Song? Wir sind ja ein Podcast der Gegensätze, würde ich sagen. Also, ich werde jetzt nicht den nächsten EDM-Track spielen, sondern wir machen jetzt einen sharp left turn ins Musical. Und zwar nicht in irgendeinem Musical, Mirko. In das Highschool-Musical.
Ah, das. Okay. Das habe ich als letztes erwartet. Ja. Hören wir jetzt Bad on It.
Nein, auch das wäre eine gute Wahl gewesen, aber wir hören I Want It All aus Highschool Musical 3.
New York City! Ah, sehr gut, sehr gut. Der Chappelle-Song ist einfach in jedem Highschool-Musical-Film immer der beste.
Das ist ein Fakt.
Also ich finde, es gibt 2 Arten von Highschool-Musical-Songs. Manche werden ja sogar doppelt performt. Zum Beispiel in Highschool-Musical 1 gibt es ja What I'm Looking For, oder wie heißt das?
What I've been looking for.
Du, 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 genau. Du, du. Und das gibt es ja einmal performt von Ashley Tisdale und dann noch einmal von Vanessa Hudgens und Zac Efron. Und ich finde immer die Ashley Tisdale-Version, ich glaube, sie soll eigentlich schlechter sein, sie ist aber ohne Frage besser. Diese Schmachtfetzen, ich kann sie nicht ertragen, aber dieses Big Bandige, dieses Showgirl-mäßige von Sharpay Evans. Ich fühl's total. Es ist mein Guilty Pleasure. Ich mag High School Musical sehr. Den dritten habe ich nicht so oft geguckt, ehrlicherweise. Ich eher Fan vom zweiten. Aber auch da diese großen Stücke wie dieses hier, wo dann noch, wenn ich mich richtig erinnere, diese ganzen Sets reingerollt werden. Die Freiheitsstatue aus Pappmaché und wer weiß was, Feuerwerk.
Ja.
Das dafür schaue ich High School Musical und nicht für die blöde Dachterrasse, wo sich dann Zac Efron und Vanessa Hudgens nochmal so tief in die Augen gucken.
Ja, ich glaube, das ist so ein großes Problem der High School Musical-Reihe, dass sie eigentlich immer so denkt, dass das langsame, ruhigere muss immer das Bessere sein. Mhm. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Trotzdem mag ich die Reihe sehr gerne, aber du hast jetzt meine Grundfrage, die ich vorab gestellt habe, die möchte ich nicht untergehen lassen. Oh, die hast du noch nicht beantwortet. Welches Gerät ist dieser Song denn für dich im Fitnessstudio?
Ich glaube, ein Fahrrad.
Mhm. Sehr gut, sehr gut. Das ist die korrekte Antwort.
Das ist falsch.
Denn ich muss... Nein. Es wird jetzt... Nee, das ist korrekt. Aus dem Grund, dass... Also ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich diesen Song mit in die Folge bringe, weil ich das Gefühl habe, es ist jetzt nicht der typische Song, den man mit einem Workout-Gym, mit einer Workout-Gym-Playlist oder so verbindet. Aber ich habe ihn immer gehört, weil es ist ja so ein Motivationssong von Sharpay und sie möchte dann so Ryan, ich fange mal erstmal von vorne an beim Film, also in High School Musical 3 geht es um Sharpay und Ryan, die wir schon erwähnt haben, aber natürlich auch Troy und Gabriella und Chad und Taylor und die haben ihr letztes Schuljahr an der East High, ja, und die haben ihr letztes Schuljahr an der East High und müssen natürlich noch einmal ein letztes gemeinsames Schulmusical auf die Beine stellen und dann geht's im ganzen Film natürlich um die Fragen wie, was mache ich nach der Schule, was wird aus meinen Friends, aus meiner Beziehung, wenn wir örtlich getrennt werden und auf unterschiedliche Universitäten und Colleges und dergleichen gehen. Und in diesem Song will Sharpay Ryan motivieren, weiterhin an ihre Träume des Startums zu glauben. Denn sie haben auch gerade die Nachricht bekommen, dass sie in die engere Auswahl gekommen sind für die Juilliard. Das ist so eine Elite-Uni, glaube ich, wo es vor allem um Musik und Theater geht. Und dann performt sie in der Cafeteria I Want It All. Und du hast schon sehr gut beschrieben, diese Cafeteria verwandelt sich dann total und sie wird zum Broadway. Rote Teppiche werden ausgelegt an jeder Ecke und dann 100 Billboards erscheinen und die Freiheitsstatue auch noch. Und irgendwie hat dieser Song mich beim Workout immer schon gut motiviert. Und dann... kommt auch noch dazu, dass ich eine ganz tolle Sporterfahrung mit diesem Song hatte. Als ich nach Köln gezogen bin, habe ich nämlich irgendwann über eine Freundin herausgefunden, dass es hier Spinning-Kurse gibt. Deswegen ist das Fahrrad auch korrekt. Spinning, wissen vielleicht nicht alle, was das ist. Das ist dieses Radeln, vor allem im Stehen radeln, zu Musik, im Rhythmus der Musik. Manchmal macht man auch noch so ein bisschen andere Workout-Sachen dazu und Choreo. Und es gibt High School Musical themed Spinning-Kurse auf diesem Planeten. Eine tolle Sache.
Das ist ja
geil. Ja. Und ich habe sehr oft einen High School Musical Spinning-Kurs hier in Köln besucht. Und da lief auch immer I Want It All. Und das war der Warm-Up-Song. Aber eigentlich war man danach schon komplett fertig. Weil wenn man bei diesem Song irgendwie im Rhythmus versucht mitzuradeln, dann ist man irgendwann komplett fertig. Es geht irgendwie zwischendurch noch. Aber dann am Ende gibt es ja noch so verschiedene Tempowechsel und unsere Instructorin da, die Trainerin vorne, hat dann immer erst mal nochmal gesagt, okay, jetzt müsst ihr doppelt so schnell radeln als langsamer, selbst wenn der Track an sich langsamer wird. Und dann war man am Ende durch und gleichzeitig total erfüllt und selig von dieser tollen Erfahrung. Und deswegen musste dieser Track auf jeden Fall heute mit auf diese Workout-Playlist, die wir hier zusammen erstellen.
Oh, das ist ja super. Also so einen Kurs muss ich mir, glaube ich, auch suchen. Vielleicht nicht unbedingt mit High School Musical, aber das klingt richtig gut. Das bringt mich zu einem Fun Fact, den ich vorher recherchiert habe, nämlich, dass sich die sportliche Leistung durch Musik um bis zu 15% steigern lässt. Und insbesondere steigert die Musik die sportliche Leistung, wenn es Musik ist, die man selbst ausgewählt hat. Das heißt, wenn da einfach nur irgendwas rausdudelt in den Boxen vom Fitnessstudio, dann wirkt das nicht so gut, wie wenn das deine eigene Musik ist. In deinem Fall dann die High School Musical Spinning-Gruppe, die du dir ausgesucht hast, glaube ich total, dass das einen zur Höchstleistung antreibt.
Ja. Ja, was ich bei dem Song, das habe ich ja auch schon erwähnt, diese verschiedenen Wechsel in Tempo und Stil irgendwie, das finde ich irgendwie auch an dem Song ganz interessant und toll, dass man einerseits diese Pop-Passagen hat, es gibt diese Passage später dann wiederum dieses I want it, I want it all. Und da ja, sieht man so auch
a cappella-mäßig was wird, ne?
Genau, aber das ist so ein bisschen auf Lady Gaga, glaube ich, angelehnt. Jedenfalls gibt es in der Sequenz im Film dann so eine so Visuals, wo die alle so ein bisschen Lady Gaga-eske, Pokerface-artige Perücken tragen auf einmal. Das ist ja auch die Zeit, wo so Lady Gaga ihren großen Durchbruch hatte. Und da merkt man, dass sich die Highschool-Musical-Produzierenden auf jeden Fall immer versucht haben, einerseits so ein bisschen auf so Musical-Roots zu beziehen. Das hat man ja auch in dem Track. Und gleichzeitig immer so aktuelle Pop-Elemente einzubauen. Und da sieht man aber auch wiederum, dass diese Tracks sehr in Kombi mit den Visuals entstanden sind. Also diesen Broadway-Teil zum Beispiel, den würde man ja auch nicht so produzieren, wenn man einfach im Studio ist wahrscheinlich, sondern der ist entstanden, weil man direkt die Idee hatte, okay, dann wollen wir noch diesen Teil, diese Szenerie irgendwie da einbauen. Und genauso bei diesem Pop-Teil, da wird sicherlich auch schon, wenn die da im Tonstudio sitzen, die Idee da gewesen sein, okay, dann möchten wir irgendwie sowas Lady Gaga-eskes visuell darstellen. Und trotzdem funktioniert der Song für mich auch einfach als Song. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich den Film schon sehr, sehr oft gesehen habe.
Ja, das ist schon interessant. Genau. Wenn man jetzt nur den Song hört, die Szene aber gar nicht vor Augen hat, dann gibt es schon so ein paar Mickey-gemauste Elemente, die man nicht so ganz versteht. An einer Stelle hört man so ein Xylophon, das so hoch oder runter gespielt wird, wo wahrscheinlich irgendein visueller Cue in der Szene gleichzeitig passiert. Dann, wie du schon sagtest, ständig diese Genre- und Tempi-Wechsel. Und zum Schluss sehe ich eigentlich noch mal das komplette Ensemble so untergehakten Concon-Tanzen oder so, wenn es so richtig so ganz groß Broadway-mäßig wird. Was ich übrigens auch immer liebe, wenn ein Popsong am Ende noch mal Richtung Big Band oder Broadway abbiegt. Alles noch mal so eine halbe Stufe langsamer, aber noch mal viel stärker orchestriert wird. Man noch mal alles rausfeuert und dann darf der Song sterben. Das liebe ich.
Ich habe noch einen Fun-Fact rausgefunden bei der Vorbereitung für die Folge, den ich gern droppen will. Und zwar sind die Highschool-Musical-Filme alle von Kenny Ortega inszeniert worden. Und Kenny Ortega, ich kannte den nur aus diesem Highschool-Musical-Kontext, aber der ist vor allem vorher als Choreograf bekannt gewesen. Und der hat unter anderem Musikvideos choreografiert, unter anderem Material Girl für Madonna. Hat den Film Dirty Dancing choreografiert. Er hat mehrere Tourneen von Michael Jackson und Cher choreografiert und inszeniert. Er hat diese posthume Doku auch über Michael Jackson, This Is It, gedreht. Und unter anderem, Throwback zu letzter Folge, er hat Regie geführt beim Halloween-Klassiker Hokus Pokus.
Nein! Ah, witzig,
und,
okay.
Ja, und ich finde, das ist eine ganz wilde Vita, in der man einerseits sieht, dass dieser Mann irgendwie die Popkultur mehrfach mit Tanz geprägt hat, also diese Tänze aus Dirty Dancing sieht man ja heute noch in jeder Tanzschule und aus High School Musical auch und gleichzeitig ist da noch so Hokus Pokus so random mit drinne. Das fand ich irgendwie ganz kurios und sweet.
Genau. Dazu muss ich einen peinlichen Fakt erzählen. Kenny Ortega war vor 2 Jahren auf Letterboxd mein Most Watched Director of the Year mit 3 Filmen, High School Musical 1, 2 und 3 bei einem Marathon. Scheinbar habe ich in diesem Jahr sonst nicht vom selben Regisseur, Regisseurin viele Filme gesehen. Er war mein Most Watched Director. I'm sorry.
Nee, das ist voll okay. Dafür muss man sich nicht schämen. Das sind ja spaßige Filme. Mirko, nein.
Ebenfalls schäme ich mich nicht für den nächsten Track. Wir biegen jetzt zum ersten Mal vom Film ins Videospiel ab und begeben uns im Gym, wenn ihr das gerade live beim Workout hört, begeben wir uns in Richtung Boxsack, falls es so etwas gibt bei euch im Gym, und hören aus dem Final Fantasy VII Remake den Track Let the Battles Begin, A Merc's Job.
Okay, Videospiel-Premiere hier bei Rausch, das Soundtrack-Radio. Wie toll. Ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit auch noch drüber nachgedacht, welches Fitnessstudio-Gerät könnte das jetzt sein? Das zieht sich jetzt hier heute so ein bisschen durch die Folge. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall irgendein Muskeltraining für mich, weil ich es ganz schön fand, dass man immer diese anhaltenden Momente hat in diesem orchestralen Soundtrack, die so in der Intensität ein bisschen verspielt hin und her nicht dudeln, das klingt jetzt so abwertend, aber du weißt, was ich meine, ne? Also die einzelnen Instrumente spielen ein bisschen schön vor sich hin, aber es gibt immer wieder diese Momente, wo es sich so aufbäumt und so die Tonleiter nach oben geklettert wird und alles nochmal und ich dachte immer, okay, das ist dann so, das sind immer die Enden von so einem Set beim Muskeltraining, diese letzten paar Tritte mit dem Bein bei der Beinpresse oder die letzten paar Übungen vom Set, so sagen wir es. Genau. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Aber mich würde sehr interessieren, hast du den Song in deiner eigenen privaten Gym-Playlist und was machst du dazu?
Ja, den habe ich tatsächlich in meiner eigenen privaten Gym-Playlist. Es ist aber so, das muss ich da noch zum Kontext sagen, das ist quasi das Fight-Theme von Final Fantasy VII. Und wenn man Final Fantasy VII einmal durchgespielt hat, dann hat man das ungefähr 10.000 Mal gehört. Also wirklich ungelogen. Dieser Track wird einfach jedes Mal in leichten Variationen abgespielt, wenn ein Kampf sich eröffnet im Spiel. Und da es ein Spiel ist, das eigentlich nur aus Kämpfen besteht, heißt es, man verbringt wirklich bei diesem Durchlauf ungefähr 30 Stunden damit, diesem Song zuzuhören. Und an irgendeinem Punkt bricht dich das und du akzeptierst es einfach. Das Ganze geht dann im nächsten Teil, Final Fantasy Rebirth, noch weiter, wird dann noch mit anderen Themes kombiniert, aber im Grunde bleibt es immer dieser Grundaufbau. Dieses Fight-Theme bleibt eigentlich so, wie es ist, mit anderen Instrumenten, mit anderen Themes reingemischt, aber man wird gezwungen, es immer wieder zu hören. Und ich bin dadurch so innerlich einprogrammiert, dass sobald dieser Song losgeht, bei mir Adrenalin ausgeschüttet wird, meine Muskeln sich anspannen, ich in einen Tunnelblick komme, dass es für mich wirklich der perfekte Gym-Track ist. In all seinen Variationen. Ich habe jetzt diesen hier ausgewählt, weil er nur 3 Minuten lang ist. Es gibt da auch 7- und 10-minütige in allen Variationen, die, wenn ihr jetzt Fans geworden seid von Let the Battles Begin, euch auf jeden Fall noch anhören könnt. Ihr könnt euch eine endlose Playlist erstellen für euren Gym-Tag. Aber was ich ganz toll finde an diesem Track ist, dass das, also von welchem Track kann man das überhaupt sagen, dass man ihn ungefähr 50 Stunden hören kann, ohne dass es einem zu den Ohren wieder rauskommt. Das spricht für mich schon mal für die grundsätzliche Qualität. Dann finde ich ihn aber auch wirklich so toll reich orchestriert. Das finde ich, muss ich für den ganzen Final Fantasy VII Remake-Soundtrack sagen. Da ist wirklich alles da, alles stimmt, alles ist perfekt abgemischt. Ich höre das und habe wirklich so ein Gefühl von Reichtum. Reichtum an Sounds. und das finde ich ganz toll. Und der Composer Nobuo Uematsu hat für die ganze Final Fantasy-Reihe auch kombiniert. Man nennt ihn auch den Beethoven der Videospielmusik oder auch der John Williams der Videospielwelt. Er ist in der Times Magazine Next Wave Music 100 List vertreten. Er ist in der Britain's Classic FM Hall of Fame. Man kennt ja dann ehrlicherweise doch nicht so viele große Namen von Komponistinnen aus dem Videospielbereich. Er gehört aber auf jeden Fall dazu und ist so eine Leuchtfigur. Und ich finde auch vollkommen zu Recht. Also alleine in Final Fantasy 1 bis 12 hat er, glaube ich, durchkomponiert, sind so viele verschiedene Styles und so viele absolut ikonische Melodien. Ich bin mir auch ganz sicher, in einer anderen Folge traue ich mich, da auch noch ein paar interessantere Tracks mitzubringen aus der Final Fantasy Serie. Ganz, ganz toll und für mich persönlich der perfekte Aufpeitsch-Song für, na gut, ich war noch nie am Boxsack, ehrlicherweise, aber eigentlich auch für jede andere Übung im Gym.
Stimmt, du hattest ja eben gesagt. Eigentlich ist die Übung der Boxsack. Aber das passt auch ganz gut. Ich hatte kurz die Assoziation auch an Super Smash Bros. Tatsächlich. Wo man ja, ich weiß nicht, das hat mich vom Score ein bisschen daran erinnert, weil es einen auch so aufpeitscht und man dann und man da Leute boxt. aber ja, voll schön. Ich kenne Nobuo Uematsu tatsächlich noch nicht. Ich habe aber auch Final Fantasy nie gespielt. Dementsprechend ist das eine Sache, die ich schon lange vorhatte und dann wäre ich wahrscheinlich auf ihn gestoßen. Aber voll cool, dass du das jetzt mal so präsentiert hast. Worum geht's denn bei Final Fantasy VII Remake denn überhaupt? Und
was ist das für eine Art von Spiel? Ich könnte mich drum drücken, Charlie. Ich dachte, du fragst nicht und ich bin fein raus. Aber du weißt ja, wie das so mit JRPGs ist. Wenn man versucht, irgendwie zu erklären, worum es da geht, dann hört man gar nicht mehr auf. Das Tolle bei Final Fantasy ist ja aber, dass jedes Spiel eine eigene Welt erzählt. Es ist quasi eine Anthology-Series und man muss nichts verstehen, das aufeinander aufbaut. Wir befinden uns da in einer dystopischen, bisschen Steam-Cyberpunkigen Welt, in der die Erde von einem bösen Unternehmen schon halb ausgesaugt ist und der Planet kurz vorm Sterben ist und wir folgen einer Öko-Terroristengruppe, die sich einen Söldner anheuert, der ihnen helfen soll bei ihren Attacken gegen die böse Firma. Das ist Cloud. Das ist so eigentlich auch das Aushängeschild von Final Fantasy, wenn du gerade irgendein Gesicht im Kopf hast von einem Typen mit so wuscheligen blonden Haaren und so einem Riesenschwert auf dem Rücken.
Ja, die sind so das, spiky auch, ne?
Genau, genau. Das ist Cloud Strife, der Ex-Soldat und Söldner, der hier von der Gruppe Avalanche angeheuert wird, um gemeinsam gegen Shinra zu kämpfen. Jetzt bin ich schon viel zu tief in der Lore drin, habe ich das Gefühl. Aber es ist eine wirklich, wirklich mitreißende, emotionale und im Remake und Rebirth zu epischen Ausmaßen aufgeblasene Geschichte in einer wirklich ganz tollen, kreativen Videospielwelt, die auch ganz vieles danach noch beeinflusst hat. Musikalisch, visuell, aber auch inhaltlich absolut beeindruckend, finde ich. Also für mich war das eine späte Entdeckung. Ich bin wirklich erst mit dem Remake eingestiegen. Und, das kann ich, um es dir vielleicht noch ein bisschen schmackhaft zu machen, es gibt ein paar Twin Peaks-Parallelen. Also wenn man das Final Fantasy VII-Theme sich anhört, es klingt wie das Twin Peaks-Theme 1:1. Und so ein paar Themen sind auch ähnlich. Und ich glaube, es ist auch bekannt, dass der Schöpfer von Final Fantasy VII so ein kleiner Twin Peaks-Nerd ist. Wenn man irgendwas mit Videospielen zu tun hat, muss man das eigentlich mal gespielt haben. Das ist wie Citizen Kane fürs Kino.
Cool. Okay. Ich bin hooked, Mirko. Du hast mich. Ich werde es auf jeden Fall mal zocken. Und ich bin auch sehr gespannt, noch mehr von Nobuo Uematsu zu hören, wenn du den mal wieder mitbringst, wenn er so viele verschiedene Stile auch hatte. Dann bin ich umso neugieriger, die auch mal zu hören. Aber jetzt hören wir noch mal was ganz anderes. Und zwar wurde es ja eben schon elektronisch, jetzt wieder orchestral und jetzt wird es wieder ein bisschen elektronischer mit dem nächsten Song. Ich muss gar nicht fragen, welches Gerät dieser Song für dich oder für mich sein wird. Es wird relativ klar sein, es geht um den Track Running One aus dem Film Lola Rent.
Ja, das wird ja fast mystisch am Ende, oder?
Voll.
Also von EDM zu sowas fast Spirituellem. Ist das Franka Potente, die da selbst die Lyrics einspricht? Weißt du das?
Ja, soweit ich weiß, ja.
Das hat ja auch sowas Mantra-artiges. Ich habe den Film ehrlicherweise länger nicht mehr gesehen. In meinem Kopf ist das so ein ultra-energetischer, super experimenteller und überbordender Film mit Animationsanteilen, der, ich glaube, in diese drei Zeitebenen auch aufgeteilt ist. Lola muss immer und immer und immer wieder von vorne rennen und dieselbe Situation aufs Neue erleben, in dieser Metaebene. Ich kann jetzt diesen spirituellen Einschlag gar nicht so zuordnen. Oder gehört das einfach so zum Techno, zum Berlin-Techno so ein bisschen dazu?
Ja, also ich glaube, du hast ja schon ganz gut beschrieben, bei Lola Rent geht es um Lola, die rennt, weil sie ihren Freund Manny retten muss, der sich ja auf kriminelle Machenschaften eingelassen hat und jetzt sehr schnell 100.000 D-Mark auftreiben muss, sonst geht es ihm an den Kragen. Und um das Geld aufzutreiben, will er einen Supermarkt überfallen. Das will Lola verhindern, aber dafür hat sie nur 20 Minuten Zeit, einerseits das Geld aufzutreiben und einerseits, um Money von dem Überfall abzuhalten. Und ich glaube, wir sehen Lola, gespielt von Franka Potente, wie du sagst, ist natürlich die ganze Zeit in dieser Extremsituation, dass sie innerhalb dieser 20 Minuten das alles schaffen muss. Daher natürlich irgendwie dieser nach vorne peitschende Soundtrack. Und gleichzeitig hat dieser ganze Film, ja, ich weiß nicht, mystisch ist vielleicht nicht das passende Wort, aber man hat die ganze Zeit wirklich das Gefühl, es geht um alles. Es gibt in dem Film mehrere Sequenzen, wo Lola zum Beispiel gegen Passanten läuft und oder irgendwie dagegen stolpert und kurz mit denen Kontakt hat. Und automatisch sofort sehen wir dann so über den Film deren Leben, also das Leben der Leute, die Lola berührt hat, so an uns vorbeiflackern bis zum Ende, bis sie irgendwann sterben. Und dadurch hat man die ganze Zeit das Gefühl, jede kleinste Sache, die passiert, kann einerseits alles für Lola verändern, aber auch alles für die Welt um sich herum. Und ich glaube, daher ist es auch so, ja, epochal aufgeladen, diese sehr simple Situation. Irgendwie passt das auch ganz gut dazu. Und diese Momente, wo dann diese Vocals reinkommen, sind, meine ich, kurze Momente der Ruhe oder des Verschnaufens, wo dann Lola irgendwie gerade nicht weiter weiß und überlegt, was mache ich jetzt gerade, wie renne ich jetzt da weiter, Umgebung scannen und dann wird direkt weitergelaufen.
Ja, eigentlich jetzt, wo du es nochmal so beschreibst, passt es doch, weil Lola ja eigentlich das Menschenunmögliche schaffen muss in 20 Minuten und dann ja auch tatsächlich die Möglichkeiten des Films hat, einfach zu rewinden, aus der Katastrophe nochmal an den Anfang zurückzuspringen und es nochmal von vorne zu versuchen. Und am Ende gelingt es ihr tatsächlich auch. Sie hat sich selbst überwunden, sozusagen, und hat das Unmögliche möglich gemacht. Und das, was du gerade sagst, diese Querverbindung zwischen Menschen, jetzt, wo du das so beschreibst, kann ich da eigentlich auch eine Linie zu sowas wie Cloud Atlas ziehen, der auch von den Wachowski-Schwestern und Tom Tykwer stammt, der ja auch ganz stark mit dieser Idee, dieser Querverbindung zwischen Menschen und dieser großen Einheit irgendwie spielt. Also eigentlich Tom Tykwer ziemlich spiritueller Regisseur, was sich hier in der Musik, die er ja, glaube ich, auch selbst mitkomponiert hat, widerspiegelt.
Mhm. Yes, genau. Tom Tykwer hat das selbst komponiert, zusammen mit zwei anderen Leuten, Reinhold Heil und Johnny Klimek. Das sind beides Komponisten, die sich auch vor allem auf Soundtracks spezialisiert haben und mit denen er eigentlich als Trio die meisten seiner Filme musikalisch begleitet hat. Deren, wenn man sich anschaut, was die sonst gemacht haben, da muss man auch sagen, ich glaube, die namhaftesten Sachen sind auch die Tom Tykwer-Filme tatsächlich. Aber ich muss sagen, ich habe mit Tom Tykwer bisher wenig Berührungspunkte gehabt, aber ich kann auf jeden Fall sagen, im Fall von Lola Rent ist das auf jeden Fall sehr schön geworden, was da rausgekommen ist. Während dieses Tracks wird ja auch immer so ein Gedicht aufgesagt von Franka Potente, was du schon erwähnt hast. Und ich finde, das passt auch richtig toll zum Film. Ich weiß nicht genau, ob Tom Tykwer das selber auch geschrieben hat. Ich könnte es mir vorstellen, aber da gibt es ja Zeilen wie I wish I was a writer who sees what is yet unseen. I wish I was a prayer expressing what I mean. I wish I was a forest of trees that do not hide. I wish I was a clearing, no secrets left inside. Und da geht es irgendwie viel um Macht. Es gibt viel darum, irgendwie die Welt vollkommen verstehen zu wollen. Viel darum, sich selbst finden zu wollen, gewollt zu werden, geliebt zu werden. Und es ist eigentlich ein sehr verzweifelter Text, der aber natürlich total zur Stimmung des Films und mit diesem ich muss jetzt alles korrekt und richtig machen in diesen 20 Minuten, ansonsten ist alles schlimm und mein Partner stirbt. Das passt dann natürlich super zu. Und ich finde an dem Track auch noch richtig toll, wenn man den jetzt zum Beispiel vergleicht mit dem Track, den du mitgebracht hast aus Challengers. Ich finde, die ähneln sich eigentlich in ihrem so nonstop nach vorne gehenden Beat. Aber bei Lola Rent finde ich es irgendwie total schön anzuhören, wie viele akustischere Elemente da noch drin sind. Also man hat da die E-Gitarre, die man so klar zuordnen kann. Man hat dieses Piano, was die ganze Zeit total abgeht. Okay, das war jetzt schlecht nachgemacht. Aber das ist so schnell, das kann man auch schlecht nachmachen. Und dann ist das so gepaart mit diesen Synth-Klängen. Und das, finde ich, passt auch wieder gut, weil es einerseits noch so halb in der Welt, wie wir sie kennen, verankert ist und gleichzeitig auch irgendwie durch diese elektronischen Einflüsse dann wieder was hat, was das Ganze so ein bisschen erhebt, würde ich sagen. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig, richtig toll.
Ich auch, und ich finde es auch einen totalen Berlin-Track irgendwie. Vielleicht, weil ich weiß, dass Lola Rent so stark verortet ist in Berlin und dass Berlin und Techno natürlich irgendwie auch stark zusammenhängen. Wo mir als Querverbindung nochmal einfällt, dass Luca Guadagnino zu Trent Reznor und Atticus Ross für den Challenger-Soundtrack gesagt hat, er wünscht sich etwas im Stile von Berlin Techno. Ja, finde ich richtig cool, und ich muss sagen, die anderen Scores, die ich kenne von Tom Tykwer, zum Beispiel zuletzt der Matrix 4-Score, haben mir nicht so besonders gut gefallen. Den hier wiederum würde ich weiterhin hochhalten und sagen, das ist schon krass, wenn der Regisseur, die Regisseurin auch den eigenen Soundtrack mitkomponiert.
Ja. Ja, bei Matrix 4 weiß ich nicht. Ich mochte den Film ja sehr, sehr gerne. Dementsprechend, vielleicht muss ich da nochmal in den Score reinhören und da mal gucken, ob mir der gefällt. Da hatte ich das gar nicht mehr im Kopf, dass der da auch den Score gemacht hat. Aber ja, ansonsten würde ich sagen, leiten wir mal langsam über zu unserem nächsten tollen Track, den du wieder mitgebracht hast, Mirko, oder?
Ja, wir begeben uns jetzt, tja, an welches Gerät? Ich glaube, an die Kurzhanteln, falls euer Gym auch so eine lange Spiegelwand hat, wo man sich dann auf diese Bänke setzt und die Kurzhanteln stemmt und sich dabei so ein bisschen selbstverliebt anguckt. Das ist jetzt euer Moment, macht euch auf den Weg. Wir hören jetzt ein Intro aus einer Fernsehserie, aus einer Netflix-Serie, aus einer Anime-Serie. Nämlich aus Dan the Dan hören wir den Song Otonoke von der Band Creepy Nuts.
Ja, mega, Mirko. Ich glaube, das ist vielleicht sogar mein Lieblingstrack jetzt hier aus der Folge. Ich finde es richtig, richtig spannend, wie dieser ein bisschen härtere, nach vorne gehendere Rap dann irgendwie so schön bricht zu diesem sehr sanften Pre-Chorus und glücklichen Chorus. Das passt natürlich auch total zum Workouten. Das haben wir jetzt auch schon ja mehrfach herausgearbeitet bei den anderen Tracks. Und gleichzeitig finde ich aber auch die Soundauswahl richtig toll. Also bei diesem Rap-Part hat man ja so ein bisschen diesen bassigen Ton, der einfach immer wieder reinballert. Aber dann hat man diese ganz komischen hohen Töne, wo ich die ganze Zeit versucht habe zu identifizieren, was ist das gerade für ein Sound? Sind das irgendwie gesampelte Vocals? Ne? Ja, genau, dieses Quietschige. Das hat mich total fasziniert. Aber es war, manchmal findet man Quietschen ja auch sehr unangenehm, aber das war in diesem Fall total schön und total spaßig. Und dann gibt es diesen Part und den fand ich auch super schön. Manchmal muss man sagen, kann Musik auch sehr simpel sein und manchmal reicht ein Dan-da-dan auch total aus und kann super, super schön sein. Ich meine, Banneroo mit Doobie Dum Dum können ein Lied davon singen, aber das hier hat eine ganz andere, das hier hat eine ganz andere Qualität und was für eine schöne Art auch den Titel des Animes so mit einzubauen. Wenn ich nicht wissen würde, dass der Anime Dandadan heißt, würde ich einfach denken, oh, wie schön, das klingt ja toll, das ist so ein bisschen dudelig, aber total, ja, klingt total schön. Einfach auch phonetisch, muss ich sagen.
Kannst du einmal mir erklären, das ist jetzt ein bisschen Musical Education für mich, was ist ein Pre-Chorus?
Oh ja, na klar. Also du hast, wenn du einen typischen Popsong hast, einmal die Strophe und dann hast du oft so einen Teil, der zum Chorus hinleitet, der sich schon mal so ein bisschen, der schon mal ein bisschen die Spannung intensiviert und du hast ja bei der Strophe normalerweise eine klassische Melodie, die sich immer wieder wiederholt. In der ersten Strophe, in der zweiten Strophe und dann gibt es diesen einen Part, der da schon mal so ein bisschen variiert. Und das ist der Teil, der zum Chorus, zum großen Refrain hinleitet. Und das nennt man den Pre-Chorus. Also das wäre in diesem Song zum Beispiel der Part, wo der erste Bruch stattfindet, wo es so sanft wird. Und da wird ja dann zum Chorus hingeleitet, der wieder noch mal ein bisschen das Tempo anzieht und noch mal ein bisschen es mehr krachen lässt, sage ich es mal so. Das ist der Pre-Chorus, das ist der Chorus und das andere wäre die Strophe, wobei man sagen muss, es gibt ja auch noch diesen Dandadan-Part. Also es gibt jetzt nicht nur Strophe, Pre-Chorus, Chorus, Strophe, Pre-Chorus, Chorus. Da gibt es ja auch noch mal mehr Parts in dem Ding. Es gibt noch die Bridge, logischerweise. Das ist oft der Part bei Songs, der zwischen den letzten beiden Refrains stattfindet, nach der zweiten Strophe. Also klassische Pop-Songs haben immer zwei Strophen. Nach den beiden kommt ein Refrain, dann kommt eine Bridge. Das ist nochmal so dieser große, spannungsgeladene Teil, der sich nochmal verändert, wo es entweder viel ruhiger wird oder nochmal viel, viel lauter und dann Platz macht für den letzten bahnbrechenden Refrain, der nochmal alles wegkickt. Genau, aber ich glaube, der Song hält sich gar nicht. Ich habe ihn jetzt nur einmal gehört und jetzt nicht mehr komplett im Ohr, von der Struktur her, aber ich glaube, der Song hält sich jetzt auch nicht komplett an diese ganz klassische Pop-Struktur, aber das ist so ein bisschen das, was man kennt und was man überall so hört, genau.
Ach, Charlie, das hat mir jetzt ein bisschen die Ohren geöffnet. Endlich habe ich ein paar Worte dafür, was hier abgeht, was in diesem Song abgeht. Weil was ich auch wirklich so toll daran finde, ist, wie diese einzelnen Bausteine, also die Strophe, der, ich benutze es jetzt, Pre-Chorus und der Refrain so stilistisch auseinanderfallen. Man hat diesen harten, frechen, irgendwie auch bisschen assigen Rap-Hip-Hop-Part am Anfang. Dann wechselt man zu diesem ganz sanften, gehauchten Lo-Fi-Part in der Mitte, also dieser Pre-Chorus, um dann in diesen irgendwie voll entspannten, gut gelaunten, poppigen Refrain überzuwechseln, der ja dann nochmal in das Dun-Dun übergeht und so ein bisschen albern und verspielt und lustig wird. Und das, finde ich, trifft auch perfekt so den Vibe des Anime, der auch so ganz pubertär, ganz albern, gleichzeitig extrem gut gemacht, super overwhelming Visuals beinhaltet. Da ist nichts, keine Szene ist so aufgelöst, wie man das standardmäßig erwarten würde, wie man eine Szene auflöst. Gleichzeitig muss ich sagen, ist Dandadan so kombiniert für mich das Schlimmste und das Beste aus Anime-Serien. Also es hat alle nervigen Tropes, nasenblutende Schuljungen, die irgendwie Mädels in den Ausschnitt starren. Also diese ganzen Sachen, die man eigentlich schon gar nicht mehr ertragen kann aus dem Anime-Genre. Und gleichzeitig ist es einfach wirklich eine spektakulär explosive, explodierende Serie, was sich auch in diesem All-Over-the-Place-Musikstück für mich widerspiegelt.
Ja, ich bin schon jetzt ein paar Mal auf die Serie gestoßen. Ich habe nämlich neuerdings Crunchyroll und mir vorgenommen, mehr Animes zu schauen. Und das ist immer keine Werbung übrigens, keine platzierte Werbung. da habe ich mal geguckt, was gerade eigentlich so die großen Animes sind. Und Dandadan ist richtig populär im Moment, ne? Worum geht's da eigentlich?
Es geht um einen Schuljungen, der an Aliens glaubt und ein Schulmädchen, das an Dämonen glaubt. Und beide wollen sich gegenseitig davon überzeugen, dass sie recht haben. Um herauszufinden, dass Dämonen und Aliens irgendwie so ein bisschen dasselbe sind tatsächlich und dass sie beide ebenfalls dämonische bzw. Alien-Power besitzen. Und so müssen die beiden dann, während sie noch das ganz normale Schulleben leben, wie das im Anime-Genre typischerweise so ist, auch gegen eine weltvernichtende Alien-Dämonen-Kraft ankämpfen. Also es ist eine simple Prämisse, sage ich mal vorsichtig. Es ist manchmal auch ein bisschen eine blöde Prämisse, aber es ist eben auch nur ein Framework für unglaublich choreografierte und gezeichnete Fights. Fights von Time to Time, wie man sie eben auch unglaublich choreografiert im Gym ab und zu hinlegen muss.
Was sagtest du nochmal, welches Gerät das für dich ist?
Das ist für mich so ein bisschen der Flex an der Kurzhantel. Weil er eben gerade in dieser Hip-Hop-Strophe dieses, ja, dieses Angeben, dieses Posen schon hat, nur um dann später eigentlich in dieses, ich weiß, dass ich albern bin, zu kippen. Also mit ironischem doppelten Boden sich mal da im Spiegel angucken im Gym auf seinen mickrigen, schlabberigen kleinen Arm, aber denken, ja Mann.
Hey,
ich kann's.
Das hast du jetzt über dich gesagt.
Das habe ich über mich gesagt, ja, ja.
Ja, fun. Also ich glaube, wir müssen auch irgendwann einfach mal eine Folge zu Animes beziehungsweise Anime-Intros machen.
Oh ja, ja.
Weil das ist auf jeden Fall ein super, super Thema. Allein aus diesem Jahr kenne ich da auch schon einige, die wir irgendwie präsentieren könnten, die einfach tolle Songs sind. Und denen würde ich da jetzt auf jeden Fall zuzählen. Mega schön. Vielen Dank, dass du mir den gezeigt hast.
Und selbst wenn du die Serien nicht guckst, das Intro mal zu gucken, lohnt sich auf jeden Fall. Denn das ist auch ultra stylisch. Mhm. Ich habe es hier gerade bei Spotify in diesem kleinen Videofenster im 5-Sekunden-Loop gesehen und das hat schon wieder Bock gemacht. Also diese 3 Minuten solltest du investieren.
Okay, mache ich. Das ist allgemein auch so ein Ding, ne? Anime-Intro, Intro-Animationen sind manchmal auch so viel geiler als die Animes selbst.
Als die eigentliche Serie, das ist, ja, das stimmt, ja.
Aber da kann man sich auf jeden Fall auch mal schöne YouTube-Playlisten machen und reinziehen. Ich danke dir, dass du mir das gezeigt hast und ich muss mich für den nächsten Track vorab ein bisschen entschuldigen. Ich habe das Gefühl, ich entführe uns jetzt alle ein bisschen an die Grenzen des guten Geschmacks mit dem nächsten Track. Und dieser Track heißt Go Speed Racer Go. Wir bleiben ein bisschen im angeanimierten Bereich. Es ist der Titeltrack zum Film Speed Racer von den Wachowski-Geschwistern.
Also Charlie, ich finde, da gibt es gar nichts zu entschuldigen. Es ist natürlich irgendwie einfach, sich über so einen Song lustig zu machen, aber ich weiß ganz genau, würde auf einer Party vor einer großen Crowd dieser Song plötzlich laufen oder in meinem Gym würde anstatt des super generischen Blabla aus den Boxen plötzlich Go Speed Racer Go kommen, mich würd's mitreißen. Es ist natürlich so ein bisschen Super RTL Band der Nuller Jahre, Chip, Bunneroo oder so. Aber Es ist jetzt nicht, als hätten die keine Banger produziert. Also mich hat es gerade schon ein bisschen hier auf meinem Schreibtischstuhl mitgenommen.
Ja, ich glaube für mich, ich mag den Track und gleichzeitig cringe ich auch immer so ein bisschen, wenn dieser Rapper reinkommt. Das finde ich schon manchmal ein bisschen unangenehm. Aber an sich finde ich den Track gut und ich finde, es ist halt auch ein guter Gym-Track, wenn man sich mal so ein bisschen Delulu einfach vorstellt, man würde Speed Racer heißen, dann motiviert ja einen die ganze Zeit durch. Go Speed Racer, go. Also das beim Cardio hören, kann ich auf jeden Fall sagen, ballert ganz gut rein.
Natürlich auch ein Fahrradsong.
Ja, genau. Also super Fahrradsong. Ich würde sagen, im Auto ein bisschen gefährlich, nicht, dass mit einem da die Pferde durchgehen, wie man so schön sagt. Also da würde ich sagen, falls ihr diesen Song jetzt gerade im Auto gehört habt, vorsichtig fahren. Ich weiß, das war jetzt sehr hyper, aber beruhigt euch mal wieder. genau, aber ich finde, der Song bringt vor allem auch den Film gut rüber. Hast du Speed Racer mal gesehen?
Zu meiner Schande, nein.
Okay, aber dann habe ich ja jetzt was ganz Tolles für dich, was ich dir präsentieren kann. Speed Racer ist ein Film, der basiert auch auf einem japanischen Anime, der denselben Namen hat. Und es handelt, der Film handelt von Speed Racer. Und ja, das ist sein richtiger Name. Vorname Speed, Nachname Racer. gespielt von Emile Hirsch. Und der ist, man ahnt es, ein schneller und fantastischer Rennfahrer. Und eines Tages will so ein großer Rennstall und Industriegigant namens Royal Industries ihn als Fahrer engagieren. Das lehnt er aber ab und daraufhin sagt Royal Industries, nicht mit uns. Und es gibt eine große Kampagne gegen den kleinen Familienrennstall von der Familie Racer. Und um jetzt den Namen der Familie reinzuwaschen und um die Korruption von Royal Industries aufzudecken, tritt Speed Racer in einem sehr gefährlichen Rennen gegen den korrupten Rennsport an.
Und die haben dann bestimmt, die werfen dann immer so Nägel auf die Fahrbahn und explosive Geschosse und sowas.
Ja, aber noch in extremer. Also wir befinden uns hier wirklich in so Star Wars Episode 1 Podrace Territory, aber ich würde sagen noch so ein bisschen extremer. Das ist aber auch ein gutes Stichwort, weil die Visuals dieses Films sind so ein bisschen die Greenscreen und CGI Sachen aus so den Star Wars Prequels auf Speed. Und das kann jetzt erstmal vielleicht für ein paar Leute abschreckend klingen, die das vielleicht ein bisschen upturn finden. Aber ich finde es tatsächlich unfassbar spannend anzuschauen. Für den Film haben sich die Wachowski-Schwestern nämlich was ganz Cooles einfallen lassen. Und zwar haben sie teils für die Szenen die Szenen haben sie eigentlich gefühlt 99% vor Greenscreen aufgenommen. Und alle Sachen, die im Vordergrund und im Hintergrund stattfinden, jeweils in verschiedenen Greenscreen-Shots aufgenommen und dann hintereinander gepackt. Dadurch hast du nicht diese Tiefenunschärfe, die du ja sonst hast. Du wirst das besser wissen als Filmemacher. Und hast so konstant die Möglichkeit, dass du im Vordergrund Sachen erzählst, aber gleichzeitig auch sehr scharf im Hintergrund Sachen erzählst. Und damit kommen sie so ein bisschen, sage ich jetzt mal so Amateur, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so ein bisschen so den klassischen 2D-Animationsmethoden nah, weil du in der 2D-Animation bei so Animes hast ja auch meist gezeichnete Hintergründe und dann verschiedene vordergründig gezeichnete Ebenen, die dann aufeinandergelegt werden und kombiniert werden. Richtig?
Mhm. Ja, obwohl es da ja manchmal auch schon mit Schärfe und Unschärfe spielt, man im Vordergrund irgendwie eine unscharfe Zeichentrick-Ebene hat sozusagen. Aber stimmt, im Großen und Ganzen kann man immer alles sehen und alles erkennen.
Ja, und dadurch hat dieser ganze Film so einen super Cartoon-Look, aber gleichzeitig ist es halt ein Realfilm, aber gleichzeitig ist er halt auch super krasses CGI, was man sehr dated finden kann. Also wenn man sich davon einen Trailer anguckt, dann kriegt man sehr schnell einen Eindruck. Aber ich finde es irgendwie sehr eigen und famos und immer noch sehr spaßig anzuschauen, wenn man sich mal so ein bisschen eingefunden hat. Und ich habe einen ganz tollen Satz gefunden in einer Review von Becky Vandermeiden auf Letterboxd. Warum CGI immer so einsetzen, dass es versucht, eine Realität auszusehen, wenn es doch so viel mehr kann, wenn es die Welt, wie sie vielleicht nur in Kinderköpfen geben kann, auf eine ganz besondere, wertschätzende Weise Realität werden lassen kann. Ja, und das würde ich dem Film auf jeden Fall zuschreiben. Und dazu passt dieser Song halt total. Dieser Film ist so hyper und so bunt und künstlich, dass dieser sehr künstliche All-Over-the-Place-Song den eigentlich super widerspiegelt. Wir haben da jetzt Rock-Einflüsse gehört, da gibt es so Latin-Music-Parts und wir haben so ein bisschen so einen klassischen Y2K-Pop-Sound. Ich muss auch zwischendurch immer wieder an so Pump It von den Black Eyed Peas denken. gerade bei diesem Rap-Part.
Ja.
Ja. Deswegen finde ich den auch besonders unangenehm, um ehrlich zu sein. Aber gleichzeitig ist er irgendwie in sich stimmig und das ist der Film auch und für einen guten Workout ist er auf jeden Fall zu gebrauchen, würde ich sagen.
Auch wie so ein Handy-Klingelton ein bisschen. Also also es ist so simpel, dass es eigentlich schon so dreist ist, aber das ist eigentlich auch schon irgendwie ein bisschen das Coole daran, das Plastikhafte.
Ja.
Und so wie du das schilderst, passt das ja auch einfach sehr gut zum Film. Und ich sehe das eigentlich ganz genauso wie du oder die Reviewerin, die du gerade zitiert hast. Eigentlich vermisse ich diese Zeit so ein bisschen. Die Zeit von Spy Kids 3D und so. Wo man diese unglaublichen Welten sieht, die nicht so wie jetzt beim heutigen CGI mit diesem schrecklichen Hobbit-Weichzeichner so verwuschelt und verwischt sind, dass man nicht mehr erkennen kann oder nicht mehr erkennen soll, wo der Greenscreen anfing und wo die echten Schauspielenden aufhörten. Aber damals noch bei den Star Wars Prequels, du siehst es einfach, du siehst, da stehen Leute vor irgendeiner grünen Wand und die Welt drumherum ist komplett digital. Das ist aber eigentlich der Charme daran. Das gefällt mir eigentlich besser, als auf diese blurry Images immer zu gucken, wo jemand eigentlich nicht zu seinem eigenen filmischen Stilmittel steht.
Voll. Ja, das sehe ich genauso. Ich gucke mir das auch lieber an und ich finde, es hat auch einfach eine eigene Ästhetik, die auch einfach hübsch gefunden werden kann, finde ich. Also irgendwie, das kommt ja aber auch mittlerweile wieder, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Dadurch, dass jetzt, wir haben irgendwie die 80er durch und langsam auch die 90er in der Nostalgiewelle und jetzt kommt die 2000er Welle und ich habe das Gefühl, das wird jetzt auch ein bisschen mehr anerkannt. Und daran wird wieder mehr gefunden. Aber zu Recht, würde ich auch immer sagen. Genau. Ich kann noch ein Fun Fact droppen. LED oder LID, der diesen Track gemacht hat mit seiner Band The Decompressors, der hat noch ein paar musikalische Verbrechen in seiner Karriere begangen, habe ich herausgefunden. Er hat nämlich unter anderem die Musik für diese ganzen Alvin and the Chipmunk Filme produziert.
Oh.
Wir haben heute ja schon mit Kenny Ortega eine sehr, sehr interessante, crazy Vita gehabt. Und der hat die ganzen Alvin and the Chipmunk-Filme für die Musik produziert. Und auch in diesem neuen Super Mario Brothers Film gibt es so einen Mario Brothers Rap. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber es gibt am Anfang so einen Werbespot für diese Klempner-Firma. Und da wird gerappt. Und das stammt auch von ihm. Also, ich würde ihm
abseits dieses Tracks... Ich finde das ziemlich konsistent, ehrlicherweise.
Ja, ich würde sagen, LID hat von mir so ein bisschen Soundtrack-Verbot. Mal schauen, ob er sich dran hält, wahrscheinlich nicht. Aber diesen Track, Go Speed Racer Go, den lasse ich ihm durchgehen. Den finde ich wirklich sehr, sehr spaßig.
Das heißt, du wischst dir jetzt gerade hier den letzten Schweiß von der Stirn, während Go Speed Racer Go noch läuft und begibst dich so langsam zum Dehnen, denn das ist sehr wichtig nach dem Sport, nochmal alle Gliedmaßen ausstrecken, um die Verletzungsgefahr zu minimieren und danach dann in die Umkleide und so langsam verlangsamt sich der Herzschlag wieder, die Adrenalinpegel werden runtergefahren und wir begeben uns ins Reich des Rausschmeißers, des letzten Songs des heutigen Tages. Ich dachte, ich nehme was dann nicht mehr ganz so hyper ist, sondern uns schon so langsam wieder in die echte, unsportliche Welt entlässt, gleichzeitig uns aber nochmal auf die Schulter dafür klopft, dass wir das gemacht haben, dass wir es geschafft haben, dass heute ein besonders guter Trainingstag war und dass wir das auch weiterhin wieder tun. Und dafür habe ich mir den Song Balloon von Tyler, the Creator, featuring Doechii vom Album Chromacopia ausgesucht. Ich finde, das hat das Wertschätzende, das uns ein bisschen runterfahrende, das Selbstzufriedene und trotzdem noch das einigermaßen Energetische, um uns noch das Duschen, Saunieren, Umziehen schaffen zu lassen und uns gerade noch so in die Tram nach Hause zu bringen.
Ja, wie schön. Dann hören wir da mal rein. Mirko, es war mir wieder eine große Freude.
Ebenso. Ich würde jederzeit wieder mit dir trainieren. Und gerne auch in 2 Wochen mit dir über das nächste Thema bei Rausch, das Soundtrack-Radio, sprechen. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da auf der Plattform eurer Wahl. Folgt uns bei Instagram. Rauschradio heißen wir da. Oder schreibt uns, wenn es euch gut gefallen hat. Das lesen wir natürlich auch immer gerne. Oder natürlich, wenn ihr Anmerkungen und Kritik habt, ebenso gerne.
Dann gehen wir mal rein. Balloon, Tyler, the Creator und Doechii.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.